13 plus 1, der DVFA-Podcast für spannende Einblicke in die Finanzwelt.
Herzlich willkommen zu unserem DVFA-Podcast 13 plus 1. Und ich freue mich, heute einen besonderen Gast bei mir zu haben, Kai Bommer.
Moin Christoph, ich freue mich da zu sein.
Gerne. Und mit dir, Kai, möchte ich heute gerne ein wenig hinter den Kulissen von Investor Relations gucken und wir sollen dann erörtern, warum Investor Relations in einem funktionierenden Kapitalmarkt unabdingbar wichtig ist. Mein Name ist Christoph Schlienkamp, ich bin Portfolio Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft und führe euch durch unseren Podcast. Doch wie immer muss ich zunächst darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein der Information dient, keine Anlageberatung ist und natürlich auch keine Rechts- und Steuerberatung. Und damit direkt hinein in die Folge. Kai, viele unserer Zuhörer kennen dich, aber vielleicht magst du dich unseren Zuhörern doch gerne in einer Minute kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, Christoph. Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Kai Bommer. Ich bin Geschäftsführer des DIRC, Deutscher Investor Relations Verband, der an dem vertretenen börsengelisteten Kapital gemessen größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Und gemeinsam mit einem 8-köpfigen ehrenamtlichen Vorstand und einem 4-köpfigen Team in Frankfurt versuche ich mein Bestes, der Investor Relations eine Stimme zu geben.
Kai, das war weniger als eine Minute. Danke dafür. Und lass uns einfach mal mit persönlichen Fragen anfangen. Und vielleicht magst du uns auch sagen, warum du dich gleich für welche Antwort entscheidest. Wir wollen letztendlich auch kurzweilig sein. Und die erste Frage heißt, Hamburg oder Frankfurt?
Hamburg zum Leben und Frankfurt zum Arbeiten. Also Hamburg zum Leben, ganz klar. Schönste Stadt der Welt, zwischen Elbe und Alster gelegen. Das ist unschlagbar. Frankfurt zum Arbeiten, gerade in unserer Branche, das ist das Herz, wo in Deutschland der Kapitalmarkt schlägt. Da ist man am Puls der Zeit. Und insofern ist das auch der Ort, wo der Deutsche Investor Relations Verband hingehört. Und insofern mag ich beide Städte unwahrscheinlich gern. Jede mit ihrem Schwerpunkt.
Also ich sehe, du willst dich nicht festlegen. Aber vielleicht bei der zweiten Frage. Rechtsanwalt oder Kaufmann?
Ach, du weißt doch, festlegen ist immer so. Ich würde sagen, Kaufmann mit ausgeprägten Rechtskenntnissen. Ich bin eher der kaufmännisch denkende Verbandsleiter. Es hilft manchmal, Rechtskenntnisse zu haben, gerade wenn es um Lobbying geht oder neue Gesetzestexte oder sowas. Vereinzelt habe ich auch mal tatsächlich echte rechtsanwaltliche Tätigkeiten getätigt. Das ist aber ein ganz kleiner Teil meines Wirkens.
Ja, dann legst du dich jetzt bei der dritten Frage dann vielleicht fest. Ne? Fußball oder Gesellschaftsspiele?
Das zeugt von Insiderkenntnissen. Beides. St. Pauli schauen und gucken. Auch gegen Leverkusen jetzt bald mal wieder. Und Piratenspiele entwickeln. Also insofern hast du da einen gewissen Wissensvorsprung von den meisten Hörern, glaube ich, was mein Hobby angeht. Spiele entwickeln, Fußball schauen.
Okay, danke Kai. Ja. Und dann lass uns mal direkt in das Thema einsteigen. Wie gesagt, wir haben die Folge tituliert Hinter den Kulissen der Investor Relations. Und die erste Frage dazu von mir, Kai, welche Trends siehst du denn derzeit im Bereich Investor Relations?
Es gibt eine ganze Reihe von Trends. Die Zeiten ändern sich schnell. Aber lass mich vielleicht mal drei herausheben, die besonders wichtig sind aus meiner Sicht. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung. Welche Rolle spielt Investor Relations in dem Bereich? Aus meiner Sicht eine wahnsinnig große. Der zweite Trend sind einfach Regularien. Ob aus Brüssel, ob aus Berlin oder auch irgendwelche, ich sag mal, BaFin-Vorgaben oder sowas. Das Wort Überregulierung will ich nicht strapazieren, aber es ist was dran. Es sind sehr, sehr viele Regeln da, die auch einschnüren die Kommunikation und das wird zunehmend zu einer Herausforderung, nicht nur für diejenigen, die es direkt betrifft, Investor Relations, sondern für den ganzen Kapitalmarkt. So, und der dritte Bereich oder der dritte Trend ist künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz verändert unser aller Leben im täglichen Doing und das macht auch vor Investor Relations nicht halt. Da ist es in einer besonderen Art und Weise dann vielleicht von Relevanz. Aber das, wenn ich drei Trends nennen würde, wären die drei wesentlichen im Moment.
Okay, auf den einen oder anderen kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zu sprechen. Meine Folgefrage wäre, und vielleicht hast du ja schon dahingehend ein bisschen was beantwortet, welche Herausforderungen stehen denn die Investor Relations Abteilungen im aktuellen Marktumfeld gegenüber?
Christoph, vielleicht gehe ich da mal ein bisschen näher drauf ein in Bezug auf die eben genannten Trends, auf die drei. Wenn wir sagen, das Thema Nachhaltigkeit und Investor Relations an sich und als Funktion begreift sich hier als Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Das heißt, Unternehmen wollen über ihre Investor Relations Abteilung sehr transparent und offen auch zum Thema Nachhaltigkeit berichten. Was es manchmal schwierig oder nicht ganz einfach macht und zu einer Herausforderung führt, ist, was wollen die Zielgruppen denn eigentlich hören? Also wir haben, das ist jetzt ein paar Monate schon her, mal gezählt, wie viele verschiedene Rankings und Rating-Anforderungen es gibt. Die DVFA mit ihrer Scorecard ist ja eine davon. Wir haben bei über 75 aufgehört zu zählen. Und das Problem ist, oder die Herausforderung ist, dass die nicht alle deckungsgleich sind, sondern die einen wollen das eine hören, die anderen wollen das andere hören. Auch vom Ergebnis oder Inhalt ist es nicht immer deckungsgleich. Ne? Die einen sagen, Atomkraft ist super, weil kein CO2. Andere sagen, Atomkraft ist ganz schlecht, um nur ein Beispiel zu nennen. Also der Umgang mit der, wir sagen mal, der Kakophonie an verschiedenen Ratings und Anforderungen, die macht es nicht immer ganz einfach, in dem Bereich zu wirken. Das zweite Thema Regeln, Regularien, CSRD ist so ein Beispiel, da ist noch vieles im Fluss. Jetzt hat man eine ungefähre Art Vorstellung, was da gefragt wird und was berichtet werden muss, Stichwort doppelte Wesentlichkeit. Aber was wird eigentlich wie geprüft? Also vieles ist noch neu, auch für die Prüfer. Die wissen im Moment noch gar nicht, woher sie die Prüfer und die Mitarbeiter nehmen sollen. Was wird wie geprüft, wenn es denn im Lagebericht veröffentlicht wird? Also noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten, auf die man nicht so genau weiß, wie man darauf eingehen soll. Das würde ich als eine aktuelle Herausforderung bezeichnen. Thema KI, um das dritte aufzugreifen. Datensicherheit ist mal ein Problem. Also warum nutzt gerade Investor Relations nicht so viel als Beispiel mal ChatGPT oder andere Werkzeuge? Ja, die Sensibilität der Daten, von denen sich Unternehmen, wie ich meine, zu Recht nicht trauen, das da einzugeben, das ist immer noch ein bisschen Hemmschuh und führt dazu, dass KI vielleicht noch nicht in dem Umfang genutzt wird im Bereich Investor Relations, wie es genutzt werden könnte.
Ja, das habt ihr, glaube ich, auch auf eurer Jahrestagung ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir mal nach vorne gucken, Zukunftsvision, Investor Relations, vielleicht magst du da zwei, drei Sätze
sagen. Ja, gerne. Also Investor Relations aus meiner Sicht besteht ja im Wesentlichen aus 5 Funktionen. Das ist eine Kommunikationsfunktion, das ist eine Finanzfunktion, es hat auch einen Teil einer Marketingfunktion, es ist zunehmend eine rechtliche Funktion, aber es ist auch eine strategische Funktion oder integrierte Funktion. Was meinen wir damit? Dass die Funktion von Investor Relations nicht nur ist, nach außen zu kommunizieren, sondern genauso von außen in das Unternehmen herein. Also zu horchen, was denkt der Kapitalmarkt? Was erwarten die Zielgruppen? Wie gehe ich damit um? Ein gutes Beispiel, was ich immer nutze, ist, dass das große deutsche Unternehmen rausgegangen ist nach London auf Roadshow, tolle Präsentation, hat irgendwann festgestellt, keiner stellt Fragen zu der Präsentation, sondern die stellen alle nur Fragen, gibt es den Euro noch in ein paar Jahren? Geht Griechenland bald pleite? Was ist denn das für ein komisches Bankensystem bei euch? Volksbanken, Sparkassen, Privatbanken? Sodass die IR-Abteilung gefragt hat, warum fragt ihr das und nicht zu unserem Unternehmen? Und die sagen, ganz einfach, wir wollen eure IR-Expertise nutzen, um den Markt einzuschätzen. Liegt die Zukunft bei Versorgern oder bei Finanzinstituten? Liegt die in Europa oder Amerika oder vielleicht in Fernost? Und diese Fragen wiederum, die der Markt quasi an Investor Relations ranträgt, die kann man ins Unternehmen zurücktragen und sagen, pass mal auf, Chef, unsere Branche im Moment ist nicht so der Megatrend. Vielleicht warten wir mit der Kapitalerhöhung noch ein Jahr, um mal ein ganz banales Beispiel zu nennen. Aber es ist mit Sicherheit nicht die einzige Zielgruppe, die ein Vorstand berücksichtigen sollte, wenn er strategische Entscheidungen trifft, aber eine wesentliche. Der Kapitalmarkt hat einen wesentlichen Einfluss auf die Strategie eines Unternehmens und dieses nach innen tragen wird meiner Meinung nach in der Zukunft noch einen bedeutenderen Teil in der Investor Relations Arbeit darstellen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal festzuhalten, ne? Dass der Investor Relations Beruf auch vielfältig ist und nicht nur nach außen, sondern auch sich nach innen richtet. Ne? Du hast gerade schon mal das Thema KI angesprochen. Ne? Der zunehmende Einsatz von Technologie, beeinflusst der jetzt Investor Relations Tätigkeiten heute und vielleicht in Zukunft stärker? Fragezeichen.
Das tut er. Die Frage ist, wie stark tut er das? Vielleicht nicht so stark wie in anderen Bereichen. Also zum einen beobachten wir als Investor Relations Verantwortliche, wie das auf der Zielgruppenseite, ich sag mal, angewandt wird, wenn irgendwelche reden oder Skripte analysiert werden mit irgendwelchen Tools und dann gibt es irgendwelche Glaubwürdigkeitsscores als Beispiel. Das beobachtet man natürlich und versucht darauf auch einzugehen. Ich hatte es eben schon gesagt, wir haben eine Umfrage gemacht im Frühjahr zusammen mit EY, wo wir gefragt haben, wo wird Investor Relations oder KI im Bereich Investor Relations genutzt. Viel wird es genutzt im Bereich Übersetzung. Gerne genutzt werden würde es im Bereich so ChatGPT, aber wie gesagt, Datensicherheit ist da so ein bisschen ein Problem. Viele große Unternehmen oder einige große Unternehmen haben damit begonnen, ihre internen GPTs da zu entwickeln, um, ich sag mal, dieses Tool zu nutzen, ohne gleichsam ihre eigenen Daten ins lernende Netz zu stellen, sozusagen.
Ist das dann mehr so Zusammenfassungen schreiben oder was sind sozusagen die Inhalte da?
Vieles ist natürlich, wird versucht zu vereinfachen im Sinne von Berichte, ob das jetzt, ich sag mal, Zusammenfassungen sind oder ganze Berichte, da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, wenn man das jetzt mal in verschiedenen Bereichen sieht. Die Fähigkeiten von diesen Tools sind ja schon ziemlich immens. Es braucht immer noch einen Menschen dahinter, um das nochmal quer zu checken, um das nochmal fein zu schleichen, aber um Texte zu schreiben oder zumindest mal eine Basis zu haben, ist das durchaus ein geeignetes Tool und sei es am Anfang nur, um mal das gegenzuhalten gegen andere Alternativen der Produktion von solchen Texten. Ich glaube, dass die Anwendung von künstlicher Intelligenz nicht nur im Bereich Investor Relations noch zunehmen wird. Wenn wir überlegen, vor 18 Monaten wussten wir alle noch nicht, was ChatGPT ist. Also es entwickelt sich ja in einer derart rasanten Geschwindigkeit, dass ich kaum wage vorherzusagen, wo wir von heute aus gesehen, 18 Monaten stehen. Ich glaube, da kommt noch vieles auf uns zu und da werden auch Möglichkeiten dabei sein, wie Investor Relations diese Möglichkeiten zielgerichtet nutzen kann.
Ich glaube, ein Thema, was ja auch immer diskutiert wird, ist der Umgang mit Social Media. Ich persönlich differenziere immer ja zwischen Social Media und Business Media. Aber deshalb auch mal die Frage an dich, welche Rolle spielen denn soziale Medien in der modernen IR-Arbeit heute?
Die spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Es ist immer noch nicht, ich sag mal, the communication channel of choice. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sowohl Investor Relations als auch die Zielgruppen eher konservativ sind. Viele Investoren haben doch bestimmte Vorstellungen, was auch die Form der Weiterreichung von Informationen, von Schätzungen, von Meinungen angeht. Wenn wir aber uns die jüngere Generation von Anlegern vor allem anschauen, die sich zunehmend über soziale Medien in ihrer ganzen Vielfältigkeit informieren, dann wäre es geradezu fahrlässig, wenn nicht gar strafbar, darauf zu verzichten. Und insofern machen Investor Relations Abteilung, die zusätzlich zu den herkömmlichen Kanälen jetzt auch Social Media Kanäle bedienen, machen sehr vieles richtig und ich glaube, auf lange Sicht führt daran kein Weg vorbei. Die Frage ist immer, wie viel macht man das, auf welchem Weg, wie alles im Leben mit beschränkten Ressourcen, aber da gibt es mittlerweile gute Beispiele, wie man es richtig machen kann.
Ja, dann lass mich doch direkt die Anschlussfrage stellen. Was sind denn die effektivsten Kanäle, um Investoren zu erreichen?
Das kommt drauf an, weil die Investoren oder den Investor gibt es ja gar nicht, sondern die sind ja wahnsinnig unterschiedlich. Große Institutionelle sind anders als Hedgefonds, sind anders als Kleinanleger, die gerade mitten im Studium sind oder sowas. Insofern kriegst du da mal eine juristische Antwort. Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an, wer sind die Empfänger, wie wollen das. Es ist eine Aufgabe von Investor Relations auch rauszufinden, welche Investoren, welche Zielgruppen. Es geht ja nicht nur um Investoren, es geht ja auch um Multiplikatoren, es geht um Analysten, es geht auch um, ich sag mal, rechtliche Zielgruppen. Ne? Wenn irgendwelche Berichtserfordernisse da sind, dann ist das ja zum Teil sehr, sehr detailliert geregelt, über welche Kanäle auch technischer Art das geliefert werden muss, damit man da gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das liest nachher kein Investor und auch kein Analyst, muss dennoch gemacht werden. Insofern ist das eine Vielfalt von Kanälen, wo die Antwort ganz klar ist, es kommt drauf an.
Und auf die Analysten kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu sprechen. Ne? Lass uns mal bei dem Thema Kleinanleger bleiben. Ist dann meine Wahrnehmung richtig, dass die Kleinanleger eine steigende Bedeutung haben? Und vielleicht auch die Frage, wenn meine Wahrnehmung richtig ist, wie sich das auf die IR-Arbeit oder IR-Strategie auswirkt.
Ich glaube nicht, dass eine steigende Bedeutung ist, allein schon deshalb, weil Kleinanleger immer schon eine oder Privatanleger eine große Rolle gespielt haben. Das sind immer sehr treue Anleger, die, ich sag mal, nicht kurzfristig handeln und deswegen durchaus wichtige Investoren sind. Ich glaube, die Wahrnehmung täuscht insofern nicht, als dass das Bedürfnis oder die Zusammensetzung dieser Anleger sich ändert. Also wir nehmen wahr, das mag auch subjektiv sein, dass es vor allen Dingen auch Jüngere sind. Also im Zuge von Corona, die Fachleute streiten sich noch, ist das, weil die sich gelangweilt haben, weil sie nicht rauskamen? Hat das andere Gründe, warum junge Anleger sich zunehmend auch der Aktie oder anderen Kapitalanlageformen widmen? Die haben, wie wir eben schon gesagt haben, andere Anfordernisse und Wünsche an die Kanäle. Die lesen halt keine Zeitungen, die gucken nur ungern im Internet, die wollen über Social Media behandelt werden. Die haben auch an die Inhalte andere Anforderungen. Die wollen in gewisser Art und Weise aufbereitet haben. Zahlenwüsten sind denen fremd oder die haben sie nicht so gern. Und insofern wirkt sich das aus, wie wir zumindest mit diesen oder wie Investor Relations mit diesen Zielgruppen kommuniziert, jetzt in einer neuen Zeit.
Die Analysten hatten wir gerade schon mal. Gibt es Best Practices für den Umgang mit Analysten? Oder würdest du wieder die Antwort geben, das hängt davon ab?
Da würde ich anders antworten. Da würde ich sagen, es gibt eine Reihe von Best Practices, aber vielleicht eine, die so über allen schwebt. Und das ist nicht nur, weil es regulatorisch vorgegeben ist, deswegen auch, aber es hat auch was mit, ich sag mal, Wertschätzung und Gleichbehandlung, die Gleichbehandlung, dass alle Analysten mit den gleichen Informationen versorgt werden. Das heißt jetzt nicht, dass die alle genau auf demselben Kanal 1:1 Informationen im selben Umfang kriegen. Analysten zum Beispiel haben ja häufig ihre eigenen Modelle, nach denen sie schätzen, und die geben sie auch nicht unbedingt gern öffentlich preis, weil sie sagen, das ist mein Wettbewerbsvorteil. Wenn ich diese oder jene Kennzahl irgendwo habe oder die Daten, um diese oder jene Kennzahl zu errechnen, dann habe ich als Analyst einen Wettbewerbsvorteil. Dafür brauche ich aber jene oder solche Informationen. So, und die Kunst besteht nun darin, allen, ich sag mal, die Information zu geben in der Form, wie sie sie gerne hätten, ohne den Gleichbehandlungsgrundsatz zu verletzen. Ist ja auch so eine Diskussion zwischen Privatanlegern und Institutionellen. Wenn wir uns oder wenn du dich unterhältst mit Unternehmen, stellst du dir ganz andere Fragen als Gretchen Müller von der Straße, wenn die mit dem Investor Relations Beauftragten stellst. So. Und deswegen kriegt ihr nicht die gleichen Antworten, aber ihr kriegt schon gar nicht unterschiedliche Daten. Von wegen dem Christoph, den kenne ich, dem erzähle ich jetzt mal ein bisschen mehr als Gretchen Müller, sondern es ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eine unterschiedliche Art und Weise der Aufbereitung. Die ist zielgruppenspezifisch an den Wünschen und den Anforderungen und Anfordernissen auch der Zielgruppen orientiert. Aber Gleichbehandlung ist ganz, ganz wichtig. Das wäre falsch, das nicht zu tun.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig festzuhalten, die Gleichbehandlung. Aufbau eines IR-Teams, um effektiv zu arbeiten. Gibt es da einen Standardaufbau, den du hier mit der Community teilen möchtest, oder? Was ist ein optimaler Aufbau eines
Investor Relations Teams? Weiß ich gar nicht, ob das immer so positiv ist. Wenn ich mit Kanonen auf Spatzen schieße, dann hauen die ab. Das ist wahnsinnig effektiv, aber es ist nicht sonderlich effizient. Sondern ich glaube, Effizienz ist gefragt. Wie ich mit, wie alles in der Welt, limitierten Ressourcen auskomme, um, ich sag mal, diesen ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Und dabei gilt es zu belegen, ich sag mal nur halb flapsig, die IR-Managerin, die moderne oder der moderne IR-Manager ist eine eierlegende Wollmilchsau. Du bist ja auch Dozent im Bereich unseres CIRO Certified Investor Relations Officer Programms und weißt ja besser als viele andere, wie vielseitig das ist, von der Kommunikation über die Zahlen, über die rechtlichen Dinge. Und ein Team in seiner Gänze sollte so aufgebaut sein, dass es diese verschiedenen Funktionen abdeckt, dass es soweit denn möglich auch auf die verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet ist. Nicht umsonst gibt es in größeren Teams auch Kolleginnen und Kollegen, die spezifisch für Privataktionäre zum Beispiel zuständig sind oder welche, die nur für internationale Hedgefonds zuständig sind. Und diese Vielseitigkeit, wenn man die irgendwie hinbekommt, und das ist natürlich bei, ich sag mal, kleineren Teams, die nur 1-2 Leute sind, umso schwerer, umso mehr Hochachtung habe ich vor Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich, in den meisten kleineren Teams arbeiten, ist das schwerer abzubilden. Aber darauf sollte man, glaube ich, achten, um effizient arbeiten zu können.
Eine 10. Frage in diesem Blog, bevor wir dann gleich zur Bonusfrage kommen. Thema Fehler. Was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen im Bereich Investor Relations nach deiner Auffassung machen?
Ach, der häufigste Fehler, wenn du so willst, ist es, keine Investor Relations zu machen. Also es gibt zwar immer noch abnehmend leider immer weniger börsennotierte Unternehmen in Deutschland, aber es gibt noch mehrere hundert auf jeden Fall. Es sind 300 davon Mitglied im DIRC. Es gibt noch einige, die sind nicht Mitglied im DIRC. Nicht alle von denen machen keine Investor Relations, aber Investor Relations einfach zu unterlassen, weil man sagt, ach, das braucht man nicht. Oder die Meinung, durchaus vertreten von dem einen oder anderen Vorstand, sagt, Investor Relations, halt mir bitte die BaFin vom Hals, alles andere ist egal, ist grundverkehrt. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was die Aufgaben, die verschiedene von Investor Relations sind. Und wenn man die ernst nimmt, dann sollte man sich nicht ernst nimmt, dann sollte man sich wirklich fragen, was macht man überhaupt an der Börse? Ja, vielleicht kriegt man, wenn man da geschickt drum rummogelt, keine Ordnungsstrafe von der BaFin. Aber mit Investor Relations hat das dann nichts zu tun.
Supi, Kai. Lass uns zur Bonusfrage kommen. Und wir haben das Thema Netzwerk, glaube ich, heute noch nicht diskutiert. Wir diskutieren am Kapitalmarkt ja auf vielen Ebenen dieses Thema Netzwerk. Wie wichtig ist Netzwerk für einen Investor Relations Profi, vielleicht auch für den langfristigen Erfolg? Vielleicht magst du deine Gedanken hier mit uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen.
In einem Wort, essentiell. Ohne Netzwerk ist alles nichts. Du brauchst ein Netzwerk einmal, was deine ganzen Zielgruppen angeht. Du musst die, wenn du neu bist im Job, geht es erstmal darum, die alle kennenzulernen. Wer ist was, wer tickt wie, wer gehört mit zum Netzwerk. Das Ganze gehört nach innen, ins Unternehmen rein. Wo kriegst du denn deine Daten her? Wenn du nicht im Unternehmen gut vernetzt bist, um deine Informationen, die du letztendlich weitergeben musst, einzusammeln, dann stehst du vor einer fast unlösbaren Herausforderung. Drittens, das Netzwerk, da kommt der Dirk ins Spiel. Wir sind eine immer noch vergleichsweise junge Funktion als Investor Relations. Je nachdem, wie man zählt, ob man externe Berater mitzählt und nicht, gibt es zwischen 1200 und 1800 IR-Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist eine ganz feine, qualitativ herausragende Truppe, aber quantitativ noch nicht so viele Leute. Und umso wichtiger ist es, sich untereinander da auszutauschen, voneinander zu lernen. Wir haben ja eben jetzt auch in den letzten 20 Minuten viel drüber gesprochen, über die Herausforderungen, über die immer schneller werdenden Veränderungen. So, und sich denen zu stellen, ist einfach um so Vielfaches leichter, wenn du dich austauschen kannst mit Kolleginnen und Kollegen aus Unternehmen der gleichen Größe, mit Kolleginnen und Kollegen aus Unternehmen der gleichen Branche, vielleicht aber auch länderübergreifend einfach mal über den Tellerrand schauen. Und insofern halte ich das Netzwerk, was die Zielgruppen angeht, was das eigene Unternehmen angeht, was die eigene Profession angeht, nicht nur für spannend und einen wesentlichen Teil für mich persönlich, ein sehr auch zur Jobzufriedenheit beitragenden Aspekt des Wirkens, ist das einfach ein essentieller Teil, um einen guten Job zu machen.
Danke, darf ich an dieser Stelle schon mal sagen, bevor Kai nachher auch noch die Möglichkeit hat, ein Schlusswort zu sprechen. Doch lass uns bitte zunächst erstmal noch ein bisschen Feedback auf unsere erste Folge reflektieren. Zum Beispiel Roger aus Frankfurt hat uns geschrieben, liebes DVFA-Team, die Tonqualität ist sehr schlecht, könnt ihr da bitte verbessern? Roger, das ist uns auch aufgefallen, sollte ab dieser Folge aber deutlich besser sein. Vielleicht nehme ich noch einen, dann habe ich hier noch den Alex aus Mainz. Alex sagte, danke für den wertvollen Input, aber stellt doch die persönlichen Fragen direkt nach der Vorstellung des Gastes. Alex, du siehst, dass wir deinen Wunsch, der auch von vielen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen kam, heute schon umgesetzt haben. Das war so ein bisschen Hörerfeedback und ich kann euch nur auffordern, wenn es weitere Anregungen oder Kritik gibt, was man besser machen kann, dann freuen wir uns sehr darüber. Auch Themenvorschläge von euch, die interessieren uns sehr. Unsere Mailadresse ist podcast@dvfa.org. Kai, dann verbleibt mir an dieser Stelle lieben Dank für deine wertvollen Antworten zu geben. Hat wie immer Spaß gemacht mit dir und ich übergebe dann nochmal zum Schlusswort an dich.
Ja, vielleicht ein bisschen Feedback von Kai aus Hamburg. Ich finde das klasse, diese neue Podcast-Reihe. Vielen, vielen Dank für die Ehre, hier gleich der zweite, Interviewte zu sein. Bringt Spaß mit Yeti hier, mit den privaten Fragen vorne ein, wie ihr auf das Feedback eingeht, finde ich gut. Christoph, ich wünsche dir, ich wünsche der DVFA, ich wünsche uns allen noch viele, viele spannende Folgen von diesem Format 13+1. Ich glaube, konkrete Verbesserungsvorschläge habe ich da nicht. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich wiederum auch auf das Feedback hier zu der Sendung, auf das Kritische. Denn nur das ist ja geeignet, dass wir noch ein bisschen lernen und besser werden. Insofern ganz herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse und dir, Christoph, für die Einladung. Danke.
Hi, vielen, vielen Dank. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Und ich würde mich freuen, wenn alle im nächsten Monat wieder dabei sind. Und zum Schluss, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo auf Spotify, Apple, Amazon oder den Podcast-Player eurer Wahl da und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns alle sehr freuen. In diesem Sinne, danke und ciao bis zum nächsten Mal.
Das war 13 plus 1, der DVFA-Podcast. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.